Raphael war 15, als seine Mutter starb und ihn von ihrem Leiden erlöste. Es regnete. Auf dem kleinen Friedhof drängten sich die Kibbutzmitglieder unter Schirmen. Tuvia, Raphaels Vater, weinte hemmungslos. Jahrelang hatte er seine Frau hingebungsvoll gepflegt. Jetzt wirkte er verloren und verwaist. Raphael, in kurzen Hosen, stand abseits, Kopf und Augen von einer Kapuze verdeckt, damit man nicht sah, dass er nicht weinte. Er dachte, jetzt, wo sie tot ist, sieht sie alles, was ich über sie gedacht habe. Das war im Winter 1962. Ein Jahr später begegnete sein Vater Vera Novak, die aus Jugoslawien ins Land gekommen war, und sie zogen zusammen. Vera war mit ihrer einzigen Tochter Nina nach Israel eingewandert. Die war 17, hochgewachsen, hatte helles Haar und ihr langes, bleiches Gesicht war sehr schön, aber beinahe ausdruckslos. Raphaels Klassenkameraden nannten sie Sphinx. Sie liefen heimlich hinter ihr her, machten ihren Gang nach, wie sie die Arme um sich schlang, und imitierten ihren hohlen Blick. Einmal erwischte sie zwei Jungs dabei und schlug sie kurzerhand zusammen. Solche Prügel hatte man im Kibbutz bis dahin noch nicht gesehen. Kaum zu glauben, welche Kraft und Wildheit in diesen dünnen Armen und Beinen steckte. Erste Gerüchte machten die Runde. Man erzählte, als ihre Mutter politische Gefangene im Gulag und Nina noch ein kleines Mädchen war, habe sie auf der Straße gelebt. Man sagte, auf der Straße, und rollte dabei vielsagend die Augen. Man erzählte auch, sie habe sich in Belgrad einer Bande Straßenkinder angeschlossen, die andere Kinder entführten und Lösegeld erpressten. Leute reden. Doch weder die Geschichte von der Schlägerei noch andere Ereignisse und Gerüchte drangen durch den Nebel, in dem Raphael nach dem Tod seiner Mutter lebte. Monatelang befand er sich in einem Zustand der Selbstbetäubung. Zweimal täglich, morgens und abends, schluckte er eine starke Schlaftablette aus dem Arzneischrank seiner Mutter. Er nahm Nina noch nicht mal wahr, wenn sie ihm im Kibbutz hier und da über den Weg lief. Eines Abends, ein knappes Jahr nach dem Tod seiner Mutter, als er die Abkürzung durch die Avocado-Plantage zur Turnhalle nahm, kam sie ihm entgegen. Den Kopf gesenkt, die Arme um sich geschlungen, als sei alles um sie herum kalt. Raphael blieb stehen. Etwas in ihm spannte sich plötzlich. Er wusste nicht warum. Nina, ganz in sich versunken, bemerkte ihn nicht. Er sah ihre Bewegungen. Der erste Eindruck war ihre stille, sparsame Art, sich zu bewegen. Die hohe Stirn, rein, und ein schlichtes blaues Kleid aus dünnem Stoff, das auf halber Höhe um ihre Schenkel flatterte. Ich sehe noch sein Gesicht, als er das erzählte. Erst als sie schon ziemlich nah war, bemerkte Raphael, dass sie weinte. Ein stilles, ersticktes Weinen, und dann sah auch sie ihn, blieb stehen und machte einen Katzenbuckel. Für einige Sekunden verfingen sich ihre Blicke ineinander und man kann sagen, leider unentwirrbar, für immer. Der Himmel, die Erde, die Bäume, hatte mir Raphael erzählt. Keine Ahnung, es war, als ob die Natur die Besinnung verlor. Nina kam als Erste wieder zu sich. Sie schnaubte wütend und ging sofort auf Abstand. Er konnte gerade noch einen Blick auf ihr Gesicht werfen, von dem sich im nächsten Moment jeder Ausdruck abschälte, und etwas in ihm brandete zu ihr hin. Er streckte die Hand nach ihr. Ich sehe ihn förmlich vor mir, wie er da steht, mit der Hand. Und so ist er geblieben, die Hand ausgestreckt, 45 Jahre schon. Aber damals, in der Plantage, sprang er auf und ohne nachzudenken und noch bevor er zögern oder sich in sich selbst verheddern konnte, rannte er hinter ihr her, um ihr zu sagen, was er in diesem Augenblick verstanden hatte. Alles in ihm war zum Leben erwacht. Ich hatte ihn darum gebeten, mir das zu erklären. Er erzählte, er sei ganz durcheinander gekommen, habe nur etwas davon gemurmelt, wie viel in den Jahren der Krankheit seiner Mutter in ihm eingeschlafen war und mehr noch nach ihrem Tod. Aber in diesem Moment sei alles plötzlich ganz akut gewesen, schicksalentscheidend, und er habe nicht daran gezweifelt, dass sie ihn sofort erhören würde. Nina hatte seine Schritte gehört, wie er ihr nachrannte, war stehen geblieben, hatte sich umgedreht und ihn langsam gemustert.
»Was willst du?«
bellte sie ihm ins Gesicht. Er schreckte zurück. Er bebte angesichts ihrer Schönheit und vielleicht auch angesichts ihrer Grobheit. Und ja, ich fürchte, gerade angesichts dieser Mischung von Schönheit und Grobheit. Das hat er bis heute, diese Schwäche für Frauen mit ein klein bisschen männlicher Aggression und sogar Grobheit, quasi als Gewürz. Nina hatte die Hände in die Hüften gestemmt. Das harte Mädchen von der Straße kam durch, das wilde Tier. Ihre Nasenlöcher weiteten sich. Sie roch ihn. Raphael sah das Pochen einer feinen, bläulichen Ader an ihrem Hals und plötzlich taten ihm die Lippen weh. So hat er es mir erzählt. Sie brannten richtig vor Durst. Okay, hab's kapiert, dachte ich. Die Details kannst du mir ersparen. Auf Ninas Wange glitzerten noch Tränen, aber ihre Augen waren kalt gewesen, fast wie die einer Schlange.
»Geh nach Hause, Jüngelchen«, hatte sie gesagt.
Doch er schüttelte den Kopf. Nein, nein, und sie näherte ihre Stirn langsam seinem Kopf, schob sie etwas vor, etwas zurück, als suche sie einen ganz bestimmten Punkt, und er schloss die Augen, und sie stieß ihn mit der Stirn und er flog hintenüber in die Kuhle eines Avocado-Baums. »Avocado, Sorte Ettinger«, präzisierte er, als er das erzählte, damit ich ja nicht vergaß, dass jedes, aber auch jedes Detail in dieser Szene wichtig war. Denn so erschafft man Mythen. Verstört hockte er in der Kuhle, betastete die Beule, die sich auf seiner Stirn bildete, und stand auf. Ihm schwindelte. Seit seine Mutter gestorben war, hatte Raphael keinen Menschen mehr berührt. Und kein Mensch hatte ihn berührt, außer bei Prügeleien. Aber das hier war etwas anderes, das spürte er. Sie war gekommen, um ihm endlich den Schädel zu öffnen und ihn aus dieser Folter zu befreien. Und in der Blindheit seines Schmerzes schrie er ihr entgegen, was er in dem Moment, als er sie sah, gespürt hatte. Doch er erschrak, als die Worte leer und grob aus ihm herauskamen.
»Wörter, wie Jungs sie verwenden«, hat er mir erzählt. »Lass dich halt ficken, etwas in der Art.«
So ganz anders als der reine und klare Gedanke, den er gehabt hatte.
Aber vielleicht 2,5 Sekunden habe ich auf ihrem Gesicht gesehen, dass sie mich trotz dieser Grobheit, dass sie mich trotzdem verstanden hat. Vielleicht ist es ja wirklich so gewesen, was weiß ich. Warum soll ich ihr das nicht zugestehen? Warum nicht glauben, dass ein junges Mädchen, in Jugoslawien geboren und, wie sich später herausstellte, tatsächlich einige Jahre lang ausgesetzt und sich selbst überlassen, ohne Vater und Mutter, dass so ein Mädchen trotz seiner Startbedingungen und vielleicht gerade deshalb in einem Augenblick der Gnade in einen Knaben aus dem Kibbutz hineinschauen konnte. Einen in sich gekehrten Knaben. So stelle ich ihn mir vor mit seinen 15 Jahren. Einsam. Voller Geheimnisse, voller verwickelter Berechnungen und großer Gesten, von denen niemand auf der Welt etwas wusste. Ein trauriger, düsterer Knabe, aber schön, zum Heulen schön. Das war Raphael, mein Vater. Es gibt einen bekannten Film, ich erinnere mich gerade nicht, wie er heißt. Da kehrt der Held in die Vergangenheit zurück, um dort etwas zu korrigieren, um einen Weltkrieg zu verhindern oder so. Was gäbe ich darum, in die Vergangenheit zurückzukehren, nur um zu verhindern, dass diese beiden sich dort begegnen?